Das Inferno hat einen Namen: Hiroshima und Nagasaki. Heute vor 80 Jahren warfen die USA die erste Atombombe ab auf die japanische Stadt Hiroshima, 3 Tage später dann auf Nagasaki. Über 200.000 Menschen starben damals, noch heute leiden Überlebende in der Region an den Spätfolgen. Das Grauen ist aber auch zum Friedenssymbol geworden. Bei einer Zeremonie heute früh in Japan hat der Bürgermeister von Hiroshima die Jugend aufgerufen, den Kampf gegen Atomwaffen fortzusetzen. Doch das Risiko eines Atomkonflikts scheint wieder zu wachsen angesichts von Drohungen aus Russland, aus dem Iran mit solchen Waffen. Hilft nukleare Abschreckung dabei, dass sowas eben nicht wieder passiert, so ein Inferno wie in Hiroshima und Nagasaki? Das möchte ich mit 2 Politikern heute früh besprechen, die dazu ganz unterschiedliche Meinungen haben, kann ich mir vorstellen. Nach den nächsten Nachrichten, kurz vor 19:30, sind wir mit Thomas Röwekamp von der CDU verabredet. Und jetzt zunächst mit Ulrich Toden, der ist verteidigungspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Toden.
Guten Morgen.
Was ist denn das Erste, was Ihnen zu Hiroshima und Nagasaki durch den Kopf geht?
Das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist, dass wir heute erstmal natürlich der Opfer gedenken. Sie haben die Opferzahlen schon genannt, also die Menschen, die unmittelbar in Hiroshima und Nagasaki gestorben sind und dann später an den Folgen der Verstrahlung. Und diese Menschen mahnen uns, dass wir mit dem ganzen Thema Atomwaffen und nukleare Bewaffnung sehr verantwortungsvoll umgehen müssen. Also ich erinnere daran, dass im vergangenen Jahr der Friedensnobelpreis gegangen ist an die japanische Gruppe Nihon Hidankyo. Das sind Hiroshima und Nagasaki Überlebende, die sind jetzt natürlich im fortgeschrittenen Alter. Und deren Einsatz dafür, dass weltweit Nuklearwaffen geächtet werden und man zur Abrüstung kommt, ist damit gewürdigt worden. Und ich hatte auch das Vergnügen, vor 2 Monaten einen Vertreter, der war damals 3 Monate alt, als die Bombe auf Hiroshima fiel, zu sprechen. Und das war ausgesprochen beeindruckend.
Aber wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt sagen, verantwortungsvoll damit umgehen, dann ist ja genau die Argumentation von Befürwortern eines nuklearen Gleichgewichts, also eher Gleichgewicht der Abschreckung, dass Sie sagen, wenn man eben keine Atombombe will, wenn sie nicht fallen soll, dann muss man dagegen halten, wenn andere Staaten damit drohen und genau mit so einer Waffe. Was sagen Sie dazu?
Also es ist ja nicht so, als wären im Moment keine Nuklearwaffen in der Welt. Also wir haben ja ungefähr insgesamt 15.000 Sprengköpfe, die weltweit aktuell einsatzbereit sind beziehungsweise einsatzbereit gemacht werden können. Also wir leben ja nicht in einer nuklearwaffenfreien Zeit, wo jetzt irgendein Staat unilateral sagt, ich möchte jetzt Nuklearwaffen anschaffen, sondern wir haben ja schon ein sehr austariertes Gleichgewicht. Und von daher ist eigentlich das Vermächtnis dieser Opfer von Hiroshima und Nagasaki, dass wir sagen, dass wir jetzt wieder schrittweise zu Abrüstungen kommen. Das ist eigentlich etwas, was wir aus den 80er Jahren kennen. Und ich erinnere mal daran, dass ja 2023 von Russland dann New Start aufgekündigt worden ist, was natürlich ein fatales Signal ist, das ist klar. Aber dass wir an der Stelle jetzt wieder ansetzen, dass wir sagen, wir müssen die Leute alle wieder an einen Tisch kriegen, um dann jeweils in gleichmäßigen Schritten abzurüsten. Also sowohl Russland hat ca. 5.800 Sprengköpfe insgesamt, bei den USA sind es ca. 5.300. Da kommen dann aber natürlich noch zum Beispiel französische und britische Nuklearwaffen dazu. Also wir haben ein Gleichgewicht, das ist mitnichten so, dass wir uns jetzt nicht nuklear abschreckend bewegen können gegenüber einer russischen Seite etwa.
Aber genau das, was Sie sagen, wie kommt man denn zu solchen Schritten wieder aufeinander zu? Denn bisher springt es ja eher auseinander. Die Abkommen werden aufgekündigt, die USA sind ausgestiegen. Russland hat gerade noch mal erklärt, sie wären jetzt auch beim INF-Vertrag ganz offiziell nicht mehr dabei, was schon vorher wahrscheinlich nicht mehr beachtet wurde. Wie kommt man zusammen, wenn man nichts Starkes gegeneinander in der Hand hat?
Naja, erstmal muss man selber den Willen haben, auch abrüsten zu wollen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass von verschiedensten Seiten das nicht unbedingt immer so gewollt ist. Da ist es natürlich auch eine Frage, wie man mit einem guten Beispiel vorangeht. Diplomatie bedeutet ja nicht, sich mit guten Freunden zusammenzusetzen auf einen Kaffee oder ein Bier, sondern Diplomatie bedeutet, dass ich mich auch mit Leuten an einen Tisch setze, von denen ich weiß, dass sie mir übel wollen, von denen ich weiß, dass wir unterschiedliche Ziele und sehr unterschiedliche Interessen haben.
Aber ganz konkret, wenn ich nochmal einhaken darf, ganz konkret, Wladimir Putin zum Beispiel, wie kriegen Sie den an den Tisch? Erkennbar will er über sowas nicht sprechen?
Naja, erkennbar habe ich das Gefühl, will im Moment keine Seite so richtig darüber sprechen. Wladimir Putin sicherlich auch nicht. Aber Wladimir Putin hat wie alle anderen Staatslenker natürlich auch Interessen, die er vertritt, die muss man ja nicht teilen. Also ich teile ja seine Ziele nicht. Aber wenn man Interessen sozusagen anderer Staaten nicht ernst nimmt und darüber ins Gespräch kommt, dann kann die Stunde der Diplomatie auch nicht schlagen. Das ist übrigens auch eine Frage, die wir im Ukraine-Krieg natürlich haben. Da wird man irgendwann auch an dem Punkt sein müssen, wo man reden muss und auch ernsthaft reden muss, so unangenehm das dann ist, sich mit entsprechenden Potentaten und Diktatoren zusammenzusetzen.
Es gibt ja auch eine Regel.
Da beneide ich also die entsprechenden Außenpolitiker auch nicht unbedingt drum
um den Job. Es gibt ja auch eine rege Diskussion darum, wie Deutschland und Europa sich darauf vorbereiten sollten, wenn die USA als atomare Schutzmacht ausfallen. Da wird schon von europäischer Abschreckungsfähigkeit, auch mit deutscher Beteiligung gesprochen. Wie ist da Ihre Haltung?
Also ich finde, zunächst mal sind wir ja Teil des Bündnisses NATO mit 32 Staaten insgesamt. Und von daher finde ich jetzt nur aufgrund des sehr erratischen Verhaltens eines sehr undurchsichtig agierenden amerikanischen Präsidenten da jetzt auszusteigen, finde ich insgesamt sehr schwierig zu meinen, dass die USA jetzt unilateral da rausgehen. Das wäre dann das Ende der NATO insgesamt. Das traut sich so aber auch keiner zu sagen. Sollte das so sein, wird man sicherlich natürlich gucken müssen, wie man eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur hinkriegt und wie die aussehen kann. Ich finde es allerdings merkwürdig, dass im Moment auf der einen Seite gerade von den Nuklearwaffenbefürwortern die NATO hochgehalten wird, auf der anderen Seite man aber insinuiert, die USA würden unilateral aussteigen oder aber am anderen Ende, wenn ich jetzt an die NATO-Ostflanke denke, wir müssten uns auf Szenarien einrichten, etwa möglicherweise hybrider Angriffe, also Suwalki-Korridor und so weiter, wo dann die NATO nicht geschlossen reagiert. Also entweder haben wir ein Bündnis, was zusammensteht, wo dann auch die USA zusammenstehen müssen oder nicht. Wenn ich meine, dass die NATO am Ende sein sollte, dann sind natürlich ganz andere Überlegungen zu treffen, dann aber auch gesamteuropäisch natürlich.
Da müssen wir dann nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber jetzt haben wir die Zeit nicht. Danke Ihnen herzlich, Ulrich Toden, Verteidigungspolitiker der Linken.
Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Einen schönen Tag Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.